Guten Morgen, also ich freue mich echt, heute hier predigen zu dürfen. Es ist echt ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt und ich möchte mit einem kurzen Gebet anfangen. Gott, ich danke dir für die Gelegenheit, heute hier zu predigen. Gott, ich danke dir dafür, dass ich dein Wort heute verkündigen darf. Gott, und ich bitte dich, erfüll du mich mit deinem Geist, dass ich wirklich nicht nur eine Rede mit schönen Worten schwinge, sondern wirklich dein Wort predige und öffne unsere aller Herzen, Ohren und Augen, Gott. Amen. Ja, manch einer fragt sich bestimmt, wieso hat Marco diese beiden Symbole hier auf der Hand? Wieso verunstaltet er sich so? Ein Semikolon. Liebt Marco die deutsche Grammatik so sehr? Ich bezweifle es. Ein Anker. Ist er Seemann? Definitiv nicht. Vielleicht, weil er Norddeutscher ist. Das bin ich zwar, aber dafür ist das Tattoo nicht. Nein, es hat beides eine sehr tiefe Bedeutung. Und zwar vor 10 Jahren oder sogar mehr wurde ich krank. Es kam halt wirklich Finsternis in mein Leben. Ich selbst war Finsternis. Es war, als ob jemand einen Schalter umgeknipst hat. Von jetzt auf gleich hatte ich Depressionen, ich hatte Angststörungen. Und meine Gedanken waren echt dunkel, sie waren düster. Und ich hatte ständig Panikattacken als Teenager, als Kind. Und ja, es kam über die Jahre immer wieder und wieder, mal stärker ausgeprägt, mal weniger ausgeprägt. Ich habe deswegen mein Abitur abgebrochen. Ich musste es halt nachher mit 20 nochmal nachholen. Und ja, ich kam an den Moment in meinem Leben, wo ich mir dachte, ich möchte einen Punkt setzen. Aber Gott sagte, deine Geschichte ist noch nicht vorbei. Ich mache daraus ein Semikolon. Und das bedeutet das Semikolon. In der deutschen Grammatik heißt es, der Autor könnte den Satz beenden, aber er entscheidet sich, den Satz fortzusetzen. Und so ist es mit meinem Leben. Dieser Satz ist mein Leben. Ich habe mich für den Autor gehalten, aber Gott ist der Autor und Gott sagt, dieser Satz ist nicht zu Ende, es geht weiter. Und der Anker steht dafür, dass ich neu bin. Ich habe meinen sicheren Hafen gefunden in Jesus. Ich bin verankert in Jesus. Und ja, er steht dafür, dass ich neu bin, dass Licht in diese Finsternis kam und ich habe meinen Halt in Jesus. Und das in jeder Lebenslage. Deshalb habe ich mich im Oktober 2018 bewusst entschieden, ein Zeichen zu setzen und habe diese beiden Symbole für immer auf meiner Hand, damit Leute, die diese Symbole kennen, mich ansprechen können und ich für sie ein Licht sein kann. Jetzt bin ich nicht mehr Finsternis, sondern ich bin Licht und ich möchte als Mensch des Lichts wandeln. Und da komme ich zu der Bibelstelle, über die ich heute predigen möchte. Epheser 5, 8 bis 20. Früher gehörtet ihr zwar zu Finsternis, aber jetzt gehört ihr durch den Herrn zum Licht. Lebt nun auch als Menschen des Lichts. Ein solches Leben bringt als Frucht jede Art von Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit hervor. Fragt immer danach, was dem Herrn gefällt. Und beteiligt euch nicht an den nutzlosen Dingen, die aus der Finsternis kommen, sondern stellt sie vielmehr bloß. Denn was manche heimlich tun, ist schon auszusprechen unanständig. Wird es aber bloßgestellt, dann wird es durch Gottes Licht offenbar. Denn alles, was ans Licht kommt, kann selbst Licht werden. Deshalb heißt es, wach auf, du Schläfer, steh auf vom Tod und der Messias wird dein Licht sein. Achtet also genau darauf, wie ihr euer Leben führt, nicht als Törichte, sondern als weise Menschen. Nutzt die Gelegenheit, die Gott euch gibt, denn wir leben in einer bösen Zeit. Seid also nicht leichtsinnig und gedankenlos, sondern begreift, was der Herr von euch will und betrinkt euch nicht, denn das führt zu einem zügellosen und verschwenderischen Leben. Sondern lasst euch vom Geist Gottes erfüllen. Das geschieht, indem ihr euch gegenseitig mit Psalmen, Lobliedern und anderen geistlichen Liedern ermutigt, indem ihr aus vollem Herzen dem Herrn singt und musiziert, indem ihr Gott, unserem Vater, im Namen unseres Herrn Jesus Christus alle Zeit und für alles dankt. Und so komme ich zu meinem ersten Gedanken. Ich war Finsternis. Aber was ist Finsternis? In meinem Fall ist die Depression ein Teil davon. Aus ihr heraus habe ich häufig falsche Entscheidungen getroffen. Ich habe viele Fehler und Sünden dadurch begangen. Ich habe aber geschwiegen und Dinge getan, von denen ich meinte, sie sind gut. Die Dinge tun mir gut und sie sind bestimmt richtig. Aber es war nicht so. Und wer mich näher kennt, weiß ein paar dieser Dinge, die ich getan habe. Und in den Phasen, in denen es mir gut ging oder ich dachte, es geht mir gut, habe ich meine Freiheit ausgelebt. Aber trotzdem war diese Finsternis in mir und ich war wirklich Finsternis. Und in dieser Dunkelheit scheint meine Freiheit keine Grenzen zu haben. Ich habe keine Grenzen, alles ist mir erlaubt. Aber wahrscheinlich war ich gerade wegen dieser falschen Freiheit so oft in der Dunkelheit. Wenn ich mich in dieser Dunkelheit befinde, beziehungsweise Finsternis bin, dann sehe ich nicht, wo mich mein Weg hinführt. Und wo meine Grenzen sind. Es ist so, als wenn ich nachts mit dem Auto fahre, aber ich mein Licht nicht anschalte. Für einen kurzen Moment bleibe ich noch auf der Straße, aber irgendwann kommt eine Kurve oder irgendwas läuft mir vors Auto und ich sehe diese Seitenmarkierung nicht mehr. Oder ein entgegenkommendes Auto sieht mich nicht und ich komme vom Weg ab oder erleide eventuell sogar großen Schaden oder füge anderen Menschen Schaden hinzu. Und ohne Licht erkenne ich die Grenzen nicht und übertrete die Grenze zur Sünde. Aber was ist die Sünde? Oft hört man, Sünde ist ein Fehltritt. Ja, das mag auch stimmen, aber das ist nur so ein kleiner Teil der Wahrheit. In Jeremia 17, Vers 9 lesen wir, abgründig ist das menschliche Herz, beispiellos und unverbesserlich. In der Theologie sprechen wir hier von der Total Depravity, der totalen Verdorbenheit des Menschen. Dazu schreibt Henry Allen Ironside, es ist mit dem Menschen, selbst dem Allerbesten, nicht genauso, wenn er nicht wiedergeboren ist. Es mag viel bei ihm geben, was andere bewundern, aber er ist total unfähig, den Willen des Herrn zu tun, weil sein Herz völlig von Gott entfremdet ist. Und deshalb ist er, was die Heiligkeit betrifft, total verdorben. Der Mensch ist unfähig, den Willen Gottes zu tun, solange er nicht wiedergeboren ist. Und wenn die Bibel von Wiedergeburt spricht, dann bedeutet es für mich persönlich, dass Gott eine neue DNA in mein Herz legt. Er macht aus mir einen völlig neuen Menschen. Und dadurch werde ich fähig, Gottes Willen zu tun. Und ich bin wiedergeboren. Ich habe den Heiligen Geist in mir von Gott empfangen. Und er bewahrt mich vor einigen Sünden, jedoch kämpft jeder von uns, einschließlich mir, täglich gegen die Sünde. Und diese Sünde hat viele Formen. Es sind nicht nur Verstöße gegen die 10 Gebote oder einfache Fehltritte. Zum Beispiel Rebellion gegen Gott. Ich weiß, was gut ist. Ich weiß, was besser ist. Ich tue, was ich für richtig halte. Ich weiß es besser als Gott. Sünde fängt nicht erst da an, wo ich handle, sondern meinen Gedanken. Es ist wie mit dem, was kürzlich in Hanau passiert ist. Die Sünde war nicht erst der Moment, in dem dieser Anschlag geschehen ist. Diese Sünde ist schon in viel früheren Gedanken dieses Menschen passiert. Und dieses Leid ist die Konsequenz der Sünde. Dann gibt es noch die Beispiele, die Paulus in Vers 17 und 18 erwähnt, wie das Betrinken, das zu einem zügellosen Verhalten führt. Oder wir lesen in Vers 3 und 4 aus demselben Kapitel. Auf sexuelle Unmoral und Schamlosigkeit jeder Art, aber auch auf Habgier, sollt ihr euch nicht einmal mit Worten einlassen. Denn es gehört sich nicht für Gottes heiliges Volk, sich mit solchen Dingen zu beschäftigen. Genauso wenig haben Obszönitäten, gottloses Geschwätz und anzügliche Witze etwas bei euch zu suchen. Bringt vielmehr bei allem, was ihr sagt, eure Dankbarkeit gegenüber Gott zum Ausdruck. Und hier warnt Paulus uns davor, dass von diesen Dingen nicht einmal die Rede unter uns sein sollte. Wir sollen nicht an diese Dinge denken und wir sollen diese Dinge auch nicht aussprechen, denn es gehört sich für einen Christen nicht. Diese Sünde ist wie eine Seuche. Seit Adam und Eva die erste Sünde begangen haben, seitdem sie gefallen sind, ist die menschliche Natur unfrei und gefangen von der Sünde. Und diese Sünde, diese Seuche, zieht sich durch die Weltgeschichte von Adam bis heute. Diese Seuche hat Menschen zerstört, hat Familien zerstört, ganze Völker zerstört. Aber einer war und ist frei davon, Jesus Gottes Sohn. Er ist das Licht dieser Welt. Er reißt mich aus der Finsternis und setzt mich in das Licht. Er ist für meine Vergehen gestorben, damit ich ewig leben kann. Und nur er kann mir dieses Angebot machen. So komme ich zu meinem zweiten Gedanken. Ich bin Licht. Und dafür möchte ich Vers 8 bis 14 nochmal lesen. Früher gehörtet ihr zwar zur Finsternis, aber jetzt gehört ihr durch den Herrn zum Licht. Lebt nun auch als Menschen des Licht. Ein solches Leben bringt als Frucht jede Art von Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit hervor. Fragt immer danach, was dem Herrn gefällt. Beteiligt euch nicht an den nutzlosen Dingen, die aus der Bibel kommen, sondern stellt sie vielmehr bloß. Was habe ich gesagt?
Bibel. Oh.
Ich habe den Fokus auf der Bibel. An den guten Dingen aus der Bibel beteiligen, aber nicht aus dem Bösen der Finsternis. Denn was manche heimlich tun, ist schon auszusprechen unanständig. Wird es aber bloßgestellt, dann wird es durch Gottes Licht offenbar. Denn alles, was ans Licht kommt, kann selbst Licht werden. Deshalb heißt es, wach auf, du Schläfer, steh auf vom Tod und der Messias wird dein Licht sein. Wach auf, du Schläfer, steh auf vom Tod und der Messias wird dein Licht sein. Diese Aufforderung beschreibt einen unglaublich starken Wandel in meinem Leben. Es bezeichnet meine Wiedergeburt als eine Totenauferstehung. Es ist der Lazarus-Moment in meinem Leben. Ohne Jesus bin ich tot, aber er kommt und sagt, er schläft nur, ich wecke ihn auf. Und Jesus fordert uns auf, aufzuwachen, aufzustehen und er knipst das Licht an. Es ist keine Option, es ist eine Aufforderung. Und im griechischen Urtext ist dieser Satz komplett im Imperativ geschrieben. Das heißt, es ist die Befehlsform. Und daher heißt es nicht, würdest du bitte aufstehen, aber nur wenn du möchtest. Nein. Wach auf und steh auf. Stell dir das mal so vor, du bist noch Schüler, du schläfst und bist tief versunken in deinen Träumen. Nach einer halben Stunde kommt auf einmal deine Mutter ins Zimmer, weil du deinen Wecker nicht gehört hast und weckt dich auf. Und was meinst du, wie wird sie reagieren, wenn du verschlafen hast? Eventuell so, guten Morgen Simon, du hast verschlafen. Würdest du aufstehen, wenn es dir nichts ausmacht und zur Schule gehen? Also meine Mutter hätte mich nicht so geweckt. Ich glaube, Simons Mutter ihn auch nicht. Ich glaube, das wäre eher so, Simon, steh auf, du hast verschlafen. Dein Bus kommt in 10 Minuten, ich fahre dich nicht, lauf. Und bei deinem Lazarus-Moment wirst du gefordert aufzuwachen. Jesus persönlich kommt zu dir und weckt dich auf, damit du Licht sein kannst. Nun sind wir Licht. Ich war in der Finsternis, aber jetzt bin ich Licht. Diese Veränderung ist unglaublich stark, es ist eine Revolution. Und diese Revolution bringt viel Veränderung und Frucht mit sich. Es äußert sich in Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit, schreibt Paulus. Was Gerechtigkeit und Wahrheit bedeuten, ist meistens sehr klar, aber den Begriff Güte dachte ich mir, ich bringe noch eine Definition ein, weil ich den Begriff immer seltener höre. Da habe ich mal Wikipedia gefragt, was Güte so bedeuten kann. Unter Güte versteht man eine freundliche, wohlwollende und nachsichtige Einstellung gegenüber anderen. Elemente von Güte sind Gutes tun, Gnade üben, Wohlwollen und Barmherzigkeit. Als Gegenteil von Güte bzw. Herzensgüte werden Strenge oder Unnachgiebigkeit angesehen. Und es mag sich vielleicht nicht so anfühlen, als wäre diese Veränderung in dir vollbracht. Die gleichen Probleme sind noch da. Du kämpfst noch gegen die gleiche Sünde. Mein Alltag ist immer noch genauso schwer und anstrengend wie vorher und so weiter. Aber es ist genauso wie in dem Beispiel vorhin mit dem Auto. Anstatt in der Finsternis zu fahren, ist in dein Licht eingeschaltet. Du siehst den Weg wieder. Gott hat aber dich neu gemacht und nicht die Straßen und die Welt, in der du dich bewegst. Aber trotzdem ist alles anders, weil jetzt siehst du die Grenzen und hast klare Anweisungen durch Straßenschilder. Du hast Gebote, Verbote und Empfehlungen. Und genauso haben wir in der Bibel Gebote und Verbote. Wir wurden erleuchtet. Wir haben klare Anweisungen in der Bibel. Wir wissen, was Gott gefällt und was ihm nicht gefällt. Aber es liegt an uns, dieses Licht zu bewahren, es zu verbreiten und der Finsternis keinen Raum mehr zu geben. Ein Licht ist dazu berufen, die Welt um sich herum zu erleuchten und nicht versteckt zu werden. So bist auch du dazu berufen, ein Licht zu sein und deine Umwelt zu erleuchten. Und ich möchte nochmal einen Teil von diesem Abschnitt vorlesen, Vers 11 bis 14. Beteiligt euch nicht an den nutzlosen Dingen, die aus der Finsternis kommen, sondern stellt sie vielmehr bloß, denn was manche heimlich tun, ist schon auszusprechen unanständig. Wird es aber bloßgestellt, dann wird es durch Gottes Licht offenbar, denn alles, was ans Licht kommt, kann selbst Licht werden. Stellt die nutzlosen Dinge aus der Finsternis bloß, denn was ans Licht kommt, ist selbst Licht. Was bedeutet das konkret für mein Leben? Es ist ein Zuspruch Gottes in mein Leben. Ich als Mensch habe Angst davor, aufzudecken, wo ich falsch gehandelt habe, wo ich gesündigt habe. Ich habe Angst davor, Dinge zu offenbaren, die ich für eine große Schwäche halte. Ich behalte alles in meiner dunklen Vergangenheit, schließe die Tür, damit diese Dinge bloß nie ans Licht kommen. Aber hier bekommen wir den Zuspruch: Öffne diese Tür, offenbare es, lass Licht hineinkommen und diese Dinge werden selbst zu Licht. Wenn diese Dinge weiter in der Dunkelheit versteckt schlummern, bleiben sie eine Gefahr für dich selbst und unter Umständen sogar für dir oder mir nahestehende Personen. Ich kann da ein wenig aus meinem Erleben erzählen, was sich verändert hat. Als ich zugelassen habe, dass Licht, an die, wie Paulus es nennt, Werke der Finsternis kommt. Ich habe guten Freunden oder Personen, denen ich sehr vertraut habe, zum Beispiel damals meinem Pastor in der Seelsorge erzählt, von diesen Depressionen, die ich damals noch für eine Schwäche hielt. Und das Gleiche habe ich mit anderen Problemen oder Sünden gemacht, die ich begangen habe. Und alles, was offenbar wird, ist Licht. Genau das ist daraus geworden. Ich wurde dafür nicht verachtet, als schwach oder weniger wert betrachtet. Es war genau andersrum. Man hat mir diese Ehrlichkeit wirklich sehr hoch angerechnet. Und ich kann mit dem, was ich für eine Schwäche hielt, was aber in Wirklichkeit eine Stärke ist, ein Licht sein. Gott hat mir dadurch ein Herz gegeben für Menschen, die an Depressionen leiden oder Erfahrungen gemacht haben, die meinen Erfahrungen ähneln. Und ich kann Zeugnis sein, ich kann auf Gott hinweisen und meinen Umgang damit zeigen. Gott hat mir Verständnis gegeben für Menschen mit Problemen, die ich hatte oder habe. Und damit möchte ich zu meinem dritten Gedanken überleiten. Und ja, auch wenn es jetzt so scheint, als wird ein Schatten geworfen auf dich und es wird wieder dunkel in deinem Leben. Also es scheint dunkel zu werden in deinem Leben und die gleichen Probleme und Sünden kommen immer wieder. Dann rede darüber, denn du bist Licht und die Finsternis hat keinen Anspruch mehr auf dein Leben. Wenn wir Jesus angenommen sind, sind wir Licht und haben den Auftrag, dieses Licht zu verbreiten, denn ich bin ein Licht. Und deswegen heißt mein dritter Gedanke, ich werde als Kind des Lebens, als Kind des Lichts leben. Und in Vers 8 sehen wir die Aufforderung, wandelt oder lebt als Kinder des Lichts. Und wie das konkret aussieht, sehen wir in den Versen 15 bis 20. Achtet also genau darauf, wie ihr euer Leben führt, nicht als Törichte, sondern als weise Menschen. Nutzt die Gelegenheiten, die Gott euch gibt, denn wir leben in einer gottlosen Zeit. Seid also nicht leichtsinnig und gedankenlos, sondern begreift, was der Herr von euch will. Geht das nicht mehr? Und betrinkt euch nicht, denn das führt zu einem zügellosen und verschwenderischen Leben, sondern lasst euch vom Geist Gottes erfüllen. Das geschieht, indem ihr euch gegenseitig mit Psalmen, Lobliedern und anderen geistlichen Liedern ermutigt, indem ihr aus vollem Herzen dem Herrn singt und musiziert, indem ihr Gott, unserem Vater, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, alle Zeit und für alles dankt. Jetzt, wo ich neu bin, ich ein Licht bin, habe ich klare Grenzen und Anweisungen durch die Bibel und einige von diesen sehen wir in diesem Abschnitt. Es geht hier nicht um Perfektionismus, weil ich bin noch immer ein Mensch, ich bin noch immer ein Sünder und aus eigener Kraft bin ich nicht in der Lage, ein perfektes und fehlerfreies Leben zu führen. Aber ich lebe aus Gnade, ich lebe in Gnade und ich gebe mein Bestes, ein Mann nach Gottes Herzen zu sein. Die Bibel beschreibt zum Beispiel König David als einen Mann nach Gottes Herzen. Aber gleichzeitig beschreibt die Bibel sehr ausführlich, welche krassen Sünden David begangen hat und was er alles angestellt hat. Aber David war ein miserabler Sünder, denn er war aufrichtig und ehrlich und tat von Herzen Buße und bekannte seine Sünden. Und genauso möchte auch ich ein miserabler Sünder sein und bekennen, wo ich Fehler mache. Wir sind aufgefordert, sorgfältig darauf zu achten, wie wir unser Leben führen, weise zu handeln, zu versuchen, Gottes Willen zu verstehen und ihm nachzugehen. Nicht in Übermaßen Wein trinken, sondern in Übermaßen vom Heiligen Geist erfüllt werden, damit wir quasi überlaufen und auf andere Menschen überschwappen, damit andere Menschen durch unser Licht auch zu Licht werden können. Wir sollen einander ermutigen und zusammen Gott danken. Da habe ich eine Parallelstelle zu aus 1. Johannes 1, Vers 7. Wenn wir aber im Licht leben, wie Gott im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Wie in dieser Parallelstelle wird nochmal betont, wie wichtig die Gemeinschaft ist. Und es wird uns gezeigt, dass wenn wir im Licht leben, die Gemeinschaft mit Jesus haben, dann reinigt uns sein Blut von aller Sünde. Als Einzelgänger komme ich aber nicht weit. Aber wenn ich jetzt ein Mitglied, also wenn ich in Gemeinschaft bin, ein Mitglied einer geistlichen Familie bin, dann werde ich, unterstützt, ich werde aufgefangen und ich werde ermutigt in dieser geistlichen Familie. Und das ist ein sehr wichtiger Bestandteil des Lebens im Geistes, des Lebens im Licht, wenn ich in einer geistlichen Familie ein Mitglied bin. Ja, worauf kommt es nun wirklich an? Ich will nochmal betonen, es ist kein Perfektionismus. Wir bekommen die Aufforderung, beobachte dein Leben, gib Gott Raum, damit er jeden noch nicht beleuchteten Bereich deines Lebens mit Licht erfüllen kann. Konzentriere dich auf die Beziehung mit Gott. Sei Menschen gegenüber ehrlich. Sei Gott gegenüber ehrlich. Sei ehrlich darüber, wenn bestimmte Dunkelheit immer wieder auftaucht. Und erzähle es Menschen, denen du vertraust. Und lebt in Gemeinschaft und ermutigt einander. Ich habe das in meiner Vergangenheit immer wieder nicht getan. Ich habe geschwiegen, ich habe mich aus der Gemeinschaft mit Gott und Christen immer weiter entfernt. Ich habe über meine Probleme und Sünden geschwiegen und diese Dunkelheit in meinem Leben wurde immer größer, dunkler und düsterer. Und irgendwann habe ich keinen Ausweg mehr gesehen und in völliger Dunkelheit bin ich wirklich vor eine Wand gelaufen und habe gemerkt, ich brauche dieses Licht in meinem Leben, ich brauche Gott in meinem Leben. Und so habe ich Gott wieder gebeten, zurück in mein Leben zu kommen. Ich habe den Fokus wirklich auf die Beziehung zu Gott gelegt und ihn gebeten, dass er jeden Bereich meines Lebens einnehmen soll, Licht drauf scheinen lassen soll. Und damals habe ich wirklich meinem Pastor im Seelsorgespräch alles erzählt, was passiert ist, was ich getan habe und wie es mir ging. Und es kam Licht wieder da rein. Und vor eineinhalb Jahren wollte diese Dunkelheit wieder in mein Leben kommen. Und ich habe kurzzeitig diesen Fokus verloren, den Fokus auf Gott. Und die Depressionen wurden immer stärker und schlimmer. Und nach kurzer Zeit habe ich mich entschlossen, ich öffne mich über dieses Thema. Und ich habe mich entschlossen, ich werde es guten Freunden von mir erzählen. Und ich habe ihnen erzählt, dass ich krank bin. Und sie haben mich ermutigt und mit mir zusammen dafür gebetet. Das Gleiche habe ich auch noch in der Seelsorge bei einem Pastor getan. Und heute ist Licht in diesem Bereich meines Lebens. Ich kann offen darüber reden und Zeugnis geben. Und wie gesagt, es geht nicht darum, perfekt zu sein. Ich bin nicht hundertprozentig gesund, aber ich spreche darüber und werde ermutigt. Ich bekomme gute Ratschläge und meine Beziehung zu Gott wird immer tiefer und tiefer. Ich habe letzte Woche gesagt, mein Leben soll 24 Stunden, 7 Tage die Woche ein Gottesdienst sein. Und ich gebe mein Bestes, dass es so bleibt. Und da ich meinen Fokus auf Gott lege und wirklich Licht auf diese Bereiche meines Lebens kommen lasse, funktioniert es auch. Ich darf wirklich erleben, wie jetzt mein Leben seit mehreren Wochen am Stück tagtäglich ein Gottesdienst ist und Gott jeden Tag spüren und erleben. Und noch eine Sache, die essentiell ist, wenn wir im Licht leben wollen, ist, dass wir nicht ständig auf die Finsternis schauen, sondern den Fokus auf das Gute legen. Es ist wie in dem Beispiel mit dem Auto vorn. Wenn du das Licht angeschaltet hast, aber die ganze Zeit in den Spiegel schaust, siehst du trotzdem nur noch Dunkelheit. Und du siehst auch nicht mehr, wo dein Auto hinfährt und wo die Straße hinführt. Du fährst wieder genauso in den nächsten Graben. Deswegen schau nach vorne, schau auf das Licht und guck, wo du hinfährst. Und diese Botschaft durfte ich wirklich durchleiden, deshalb liegt mir dieses Thema auch so auf dem Herzen. Es brennt wirklich in mir. Und während dem Lesen und Gedanken darüber machen und während dem Aufschreiben habe ich gemerkt, diese Dunkelheit, die klopft wieder an, aber ich habe gemerkt, mir ist in den Sinn gekommen, ich bin ein Kind des Lichtes. Diese Dunkelheit hat keinen Anspruch auf mein Leben, weil ich gehöre zu Jesus. Und auch wenn ich schwarze Wolken am Horizont sehe, die versuchen, mein Licht zu verdecken, dann weiß ich ganz genau, ich bin erwählt, ich bin begnadigt, ich bin gerecht, ich bin zu Hause. Ich bin gut und ich bin neu. Deshalb werde ich als Kind des Lichts leben und mein Bestes geben, das Evangelium zu den Menschen zu bringen. Und ich hoffe, dass dir dieses Thema genauso sehr am Herzen liegt, wie es mir am Herzen liegt. Amen.